Heute Nachmittag werden wir uns im Sinn einer Einführung mit dem Buch des Propheten Hosea beschäftigen. Bevor wir damit beginnen, möchte ich allerdings eine kurze allgemeine Einleitung in die 12 kleinen Propheten geben. Hosea ist ja das erste der 12 kleinen Propheten und wir werden nun der Reihe nach an den Bibelstudientagen alle diese Prophetenbücher durchnehmen. Nun ein paar Vorbemerkungen zu den 12 kleinen Propheten im Allgemeinen. Die Rabbiner, schon im alten Judentum, haben diese Bücher bezeichnet als Shnei Masar. Das heißt auf Hebräisch die 12. Gemeint ist die 12 Propheten. Sie nannten sie auch, diese Bücher, Ketanim, was so viel heißt wie die Kleinen. Natürlich im Sinn von die Kurzen, klein im Blick auf die Kürze der Bücher. Das hat nichts damit zu tun, dass sie etwa weniger wert wären als die Großen, das heißt die langen Prophetenbücher, wie das von Jesaja, Hesekiel, Jeremia. Es ist wichtig, dass man eine Übersicht hat über all diese Prophetenbücher, auch den Charakter jedes Buches kennt, die Blickrichtung, das Hauptthema. Erst dann kann man eben auch wirklich über biblische Prophetie und Endzeit sprechen. Es gibt manche, die sagen, ach, was soll diese ganze Endzeit-Prophetie-Betrachtung? Das ist ja sowieso nur Spekulation. Aber wenn man dann ein bisschen nachbohrt, merkt man, dass es oft Leute sind, die nie zum Beispiel die 12 kleinen Propheten gründlich studiert haben. Ja gut, klar, wenn man keine feste Basis hat in den biblischen Prophetenbüchern, dann ist es klar, dass alles so spekulativ erscheint. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch solche, die sprechen viel über Prophetie und haben trotzdem nie gründlich all diese Prophetenbücher studiert. Und dass dann auch viel Spekulation hereinkommt, ist dann auch kein Wunder. Also, kurz gesagt, das Studium der Prophetie ist ganz wichtig, um eine solide biblische Basis zu haben bei der Anwendung auch auf künftige Dinge. Aber es ist so wichtig, man kann nicht ohne gewaltigen Verlust die prophetischen Bücher der Bibel ignorieren. Wir lesen ja in 2. Petrus 1, in dem Testament von Petrus, dieser Brief wurde aus der Todeszelle geschrieben, 1, Vers 19. Und so besitzen wir das prophetische Wort Befestigter, auf welches zu achten ihr wohl tut, als auf eine Lampe, welche an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist. Das bedeutet, man kann nicht einen Prophetentext so für sich isoliert anschauen und denken, jetzt hat man die Prophetie verstanden. Ein Abschnitt erläutert den anderen. Wir brauchen also alle Prophetenbücher zusammen und letztlich alle Bücher der Bibel zusammen, um zu den richtigen Schlüssen zu kommen. Bibelwort erklärt Bibelwort. Aber nochmals, das betont auch, wie wichtig es ist, dass man die 12 kleinen nicht wegen ihrer Kürze eben vernachlässigt. Vers 21, denn die Weissagung oder die Prophetie wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Das zur Wichtigkeit dieses Bibelstudiums. Die 12 kleinen Propheten waren im Judentum schon in vorchristlicher Zeit zusammengefasst zu einer Buchrolle. Man hat in den Höhlen von Qumran 7 kleine Prophetenrollenfunde gemacht. Das heißt, eigentlich 8. 7 wurden gefunden in Höhle 4. Das ist die berühmte Höhle, die man auf den meisten Bildern sieht. Gerade wenn man auf dem Plateau von Qumran ist und darüber schaut, sieht man die Höhle Nummer 4. Das war die reichste aller Qumran-Höhlen mit Zehntausenden von Fragmenten. Dann in Höhle 5 hat man auch noch eine Rolle gefunden. Alle diese 7 Rollen stammen aus der Zeit von 150 bis 25 vor Christus. Und da wird also deutlich, dass schon damals diese kleinen Propheten zusammengefasst wurden zu einer Einheit. Man muss sich im Klaren sein, die Prophetenbücher in dieser Reihe der 12 sind nicht in zeitlicher Reihenfolge zusammengefügt. Das heißt, das Buch Hosea steht an der Spitze, aber es ist nicht das älteste. Wir werden noch sehen, das Buch Obadja ist älter. Trotzdem sieht man in der Abfolge eine Einordnung nach geschichtlichen Gesichtspunkten. Man kann also sagen, erstens, die assyrische Zeit, das war die Zeit, als Assyrien Weltmacht war, da hinein fallen die Bücher Hosea bis Nahum. Nahum prophezeit ja den Untergang von Ninive, der Hauptstadt Assyriens. Zweitens haben wir dann die babylonische Zeit, die Zeit, in der Babylon zur Weltmacht aufstieg, nach dem Sturz von Ninive im Jahr 612. Es gab noch 3 Jahre Krieg. 609 war dann Babylon die Weltmacht. Und in diese babylonische Zeit fallen die Bücher Habakuk und Zephania. Die dritte Periode ist die nachexilische Zeit. Die Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft der Juden. Als sie da zurückgekehrt waren, da traten auf die letzten der 12 Propheten, die 3 Haggai, Zacharia und Malachi. Also so in Blöcken gesehen sind die Bücher angeordnet nach zeitlichen Kriterien. Übrigens im Talmud, dem wichtigsten theologischen Werk im Judentum, heißt es im Traktat Sanhedrin, nach dem Tod der Propheten Haggai, Zacharia und Malachi wich der Heilige Geist von Israel. Im Judentum war also die Gewissheit allgemein verbreitet, mit Malachi, dem letzten Bibelbuch des Alten Testaments, war die Zeit der Schriftpropheten vorüber. Man kannte keinen mehr, der nach Malachi aufgestanden wäre und der die Autorität eines Schriftpropheten besessen hätte. Es entstanden natürlich noch andere Bücher in der Zeit nach Malachi, zum Beispiel die Apokryphen, die Bücher Makkabäer, Judith, Tobias und so weiter, die entstanden nach Malachi, aber die wurden im Judentum nie als heilige Schrift anerkannt, weil es gar keine Schriftpropheten mehr gab. Es heißt sogar in 1. Makkabäer 12, es geht um die traurige, schlimme Zeit im 2. Jahrhundert vor Christus, eben in der Makkabäerzeit. Und war solch Trübsal in Israel, wie nie gewesen, seitdem man keine Propheten mehr hat. Also sogar in den Apokryphen findet man das Bewusstsein, es gibt keine inspirierten Propheten mehr, die etwas der Heiligen Schrift hinzufügen könnten. Und so hat man im Judentum alle diese Bücher abgelehnt. Und es wird uns so verständlich, dass das Konzil von Trient zu spät kam. Im 16. Jahrhundert, im Zug der Gegenreformation, wollte man festschreiben, wer die Apokryphen leugnet als Gottes Wort, er sei verflucht. Aber da sind sie schon 2000 Jahre zu spät gekommen, ja? Im Judentum war das klar, die gehören nicht dazu. Aber eben der letzte der kleinen Propheten, das war der letzte Schriftprophet des ATs überhaupt. Nun, wieso steht Hosea an der Spitze der 12 Propheten, obwohl er nicht das älteste, obwohl es nicht das älteste Buch ist? Hosea ist das längste und umfassendste Buch der kleinen Propheten. Und deshalb wurde das an die Spitze gesetzt. Hier wird die größte allgemeine Übersicht über die Zukunft Israels, sowohl des Nordreiches Israel und des Südreiches Juda gegeben. Das Buch Obadja ist, wie wir dann später bei der Behandlung dieser Perle sehen werden, das älteste, aber es ist zugleich das kürzeste Buch und darum kam das nicht an die Spitze. Es ist auch sehr spezifisch, denn die Prophetie umfasst nur Edom. Das ist das Gebiet von Südjordanien. Und so war das nicht passend, dass dieses spezialisierte, kürzeste Buch an die Spitze kam. Was man weiter feststellen kann, ist eine interessante Anordnung, Paaranordnung. Und zwar so, dass immer ein Prophet des Nordreiches ist, der 10 Stämme, und dann ein Prophet des Südreiches. Das wechselt so ab. Also diese Paaranordnung ist ein weiteres Kriterium in der Reihenfolge dieser Bibelbücher. So haben wir zunächst Hosea, das ist ein Prophet aus dem Nordreich. Und dann kommt nach Hosea Joel, das war ein Prophet des Südreiches. Weiter kommt Amos. Amos wirkte im Nordreich, Israel. Und dann haben wir Obadja, ein Prophet des Südreiches. Weiter kommt Jona aus Gath-Hefer, aus Galiläa. Das war also ein Prophet wieder des Nordreiches, während Micha ein Prophet war aus dem Südreich. Nahum war wieder ein Prophet, der im Nordreich gewirkt hatte. Und Habakuk ein Prophet aus dem Südreich. Also diese Paaranordnung ist sehr bedeutsam. Nachher gibt es diese Paaranordnung nicht mehr, weil das Nordreich ja vorüber war. Darum sind dann alles nur noch Propheten des Südreiches, die später gekommen sind. Es gibt noch weitere Kriterien, die bei der Anordnung eine Rolle spielen, offensichtlich. In Joel 4, Vers 16, in der alten Elberfelder anders gezählt, ist es 3, Vers 16, heißt es: Und der Herr brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen und Himmel und Erde erbeben. Nun, wenn wir weitergehen zum nächsten Buch, Amos, da finden wir eine Wiederaufnahme dieses Leitmotivs. Also es ist wie in der Musik, ja, wo es Leitmotive gibt, die immer wieder auftauchen. Das Leitmotiv wird gleich an den Anfang gestellt im Buch Amos, was so zum Höhepunkt gehört am Schluss von Joel. Amos 1, Vers 2. Und er sprach: Der Herr wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme erschallen lassen. Und die Auen der Hirten werden trauern und der Gipfel des Karmel wird verdorren. Also hier besteht ein interessanter Anschluss. Weiter ist interessant der Übergang zwischen Amos zu Obadja. In Amos 9, Vers 12 heißt es, Es geht um den Zusammenhang um die Wiederherstellung Israels in der Endzeit. Aber dann sagt der Prophet, auf dass sie den Überrest Edoms und alle die Nationen in Besitz nehmen, über welche mein Name genannt werden wird, spricht der Herr, der dieses tut. Hier wird also über ein besonderes Gericht in der Endzeit von Israel über Edom gesprochen. Das ist genau das Thema, das Leitmotiv, das dann im nächsten Buch aufgenommen wird und das Hauptthema wird. Das Buch Obadja beginnt nämlich: Vision Obadjas, so spricht der Herr, der Ewige, von Edom. Doppelpunkt. Und dann geht es um die Zukunft Edoms und über, es geht um Israels Gericht an Edom in der Endzeit. Nun sehen wir also, verschiedene Faktoren haben mitgespielt bei der Anordnung der Bibelbücher, die man so eben schon vorchristlich in Qumran findet. Also nach groben Zeitblöcken: assyrische Zeit, babylonische Zeit, nachexilische Zeit. Dann Paarordnung: Nordreich, Südreich, Nordreich, Südreich. Und schließlich nach gewissen inhaltlichen Motiven: Joel 3, Amos 1, Amos 9, Obadja 1. Die chronologische Reihenfolge ist etwa diese: Obadja, Joel, wahrscheinlich Joel als nächstes, das kann man nicht genau beweisen. Dann kommt die Zeit mit Jona, Amos, Hosea, weiter Micha, Nahum, Habakuk, Zephania. Gewisse sind eben gleichzeitig, so ungefähr gleichzeitig. Und schließlich Zephania, Haggai, Zacharia, Malachi. Nun, nach diesen Vorbemerkungen gehen wir zum Buch des Propheten Hosea. Wie man sieht, das Skript ist diesmal ein bisschen ausführlich geworden mit seinen 12 Seiten. Ich habe nämlich gleich nebst den Notizen, Kurznotizen, den ganzen Text Hoseas mitgeliefert in einer Übersetzung von mir. Und zwar, danke. Und zwar wurde ich vor einiger Zeit gebeten, alle 12 Propheten zu übersetzen. Und zwar ganz, ganz wörtlich. Also noch wörtlicher als die alte Elberfelder. Und zwar für eine Studienreihe, die herauskommen soll über alle 12 Propheten von Geer de Koning. Also nur auf Holländisch. Und da habe ich als Beispiel das erste Buch, Hosea aktuell, Gods liefde en trouw. Da ist dann diese Übersetzung im Holländischen darin benutzt worden. Nach und nach sollen also alle so holländisch erscheinen. Aber hier auf Deutsch, das geht ja besser. Also noch eine Besonderheit ist die, ich habe darauf geachtet, dass die Poesie klarer herauskommt als in manchen Übersetzungen. Es sollte also ersichtlich werden, wie die Verszeilen im Hebräischen sind. Nun ist es ein Problem. Eigentlich hätte ich nicht 2 Spalten benutzen sollen, sondern nur eine. Dann hätte es keinen Umbruch gegeben bei den Zeilen, die ein bisschen zu lang sind. Aber man merkt das sofort, da wo ein Umbruch stattfindet, zum Beispiel nur wegen einem Wort, dann gehört das immer noch auf die gleiche Zeile im Grundtext. Das meiste in Hosea, wie auch in den übrigen 11 kleinen Propheten, ist poetisch. Das ist also in Gedichtsform. Und man merkt dann dort, wo es eben keine Verszeilen gibt, da haben wir auch Fließtext. Zum Beispiel Kapitel 3 ist ganz klar Fließtext. Dort sieht man nicht die Verszeilen, ja? Und der Herr sprach zu mir: Geh nochmals hin, liebe eine Frau, von ihrem Freund geliebt, aber Ehebruch treibend. Gleich wie der Herr die Söhne Israels liebt, obwohl sie sich zu anderen Göttern hinwenden und Traubenkuchen lieben. Aber in Kapitel 1 merken wir gleich, wo die Poesie beginnt. Wir haben zunächst die Einführung in Prosa, das Wort des Herrn, das zu Hosea, dem Sohn Beeris, geschah, in den Tagen Usias, Jotams, Ahas, Hiskias, der Könige von Juda, und in den Tagen Jerobeams, des Sohnes Joas, des Königs von Israel. Und nun kommt die Poesie. Beginn des Redens des Herrn zu Hosea. Da sprach der Herr zu Hosea: Geh, nimm dir eine Frau von Hurereien und Kinder von Hurereien. Denn das Land treibt hurerisch Hurerei, weg von der Nachfolge des Herrn. Das ist Poesie, dann kommt wieder etwas Prosa. Da ging er hin und nahm sich Gomer, die Tochter Diblaims, und sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn. Jetzt kommt wieder Poesie. Da sprach der Herr zu ihm: Nenne seinen Namen Jisrael, denn noch ein wenig und ich werde die Blutschuld von Jisrael heimsuchen. Heimsuchen gehört noch zu dieser Verszeile. Am Haus Jehus. Und ich werde dem Königtum des Hauses Israels ein Ende setzen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich den Bogen Israels zerbrechen in der Talebene von Jisrael. Das war die zweite Botschaft an Hosea in Poesie. Und nun kommt wieder Prosa. Und sie wurde wieder schwanger und gebar eine Tochter. Da sprach er zu ihm: Nenne ihren Namen Loruchamah, denn ich fahre nicht mehr fort, mich über das Haus Israels zu erbarmen, dass ich ihnen vergebend vergebe. Doch des Hauses Judas werde ich mich erbarmen, sodass ich sie retten werde durch den Herrn ihren Gott. Und nicht werde ich sie retten durch Bogen und durch Schwert, und durch Krieg und durch Pferde und durch Reiter. Diese poetische Botschaft ist fertig, dann kommt wieder etwas Prosa. Und sie entwöhnte die Loruchamah. Da wurde sie schwanger und gebar einen Sohn. Da sprach er: Nenne seinen Namen Lo-Ami, denn ihr seid nicht mein Volk und ich bin nicht euer. Aber bis dahin. Wir haben also in Vers 1 die Angaben über die Entstehung des Buches zur Zeit der Könige Usia, Jotam, Ahas und Hiskia. Dank der Chronologie in den Büchern der Könige und Chronika können wir das datieren auf 787 bis 686 vor Christus. Es wird aber auch datiert nach einem König im Nordreich, Jerobeam der Zweite. Das wäre 782 bis 753 vor Christus. Das überschneidet sich. Diese Angaben helfen uns zu sehen, das Buch Hosea entstand in den Jahrzehnten des Untergangs, oder entstand in der Zeit, in den Jahrzehnten zuvor und dann auch darüber hinaus, des Untergangs des Nordreiches. Denn im Jahr 722 vor Christus ging das Nordreich unter. Nun, Hosea hat also ganz speziell gewirkt in dieser Zeit, besonders vor dem Untergang des Nordreiches 787 bis 722 vor Christus. Das ist auch ein ganz zentrales Thema, der Untergang des Nordreiches im Jahr 722 vor Christus. Aber prophetisch angekündigt, was sich dann alles wortwörtlich erfüllt hat. Darum wurde ja auch das Buch Hosea im Judentum als von Gott kommend anerkannt, weil es sich erfüllt hat. Die erfüllte Prophetie war, die erfüllte Kurzzeitprophetie war die Garantie dafür, dass hier ein echter Prophet gesprochen hat. Er durfte auch nie sich in einem Punkt irren. Also ein Irrtum in Kurzzeitprophetie hätte den Tod des Propheten gekostet, gemäß 5. Mose 18. Und Hosea hat die Kriterien für einen wahren Propheten erfüllt und darum konnte dieses Buch auch als Heilige Schrift angenommen werden. Das Thema des Buches ist ganz kurz Gottes Liebe und Israels Untreue. Man kann es so zusammenfassen: Der Ewige ist mit Israel ein Ehebündnis eingegangen. Doch Israel beging Ehebruch durch Götzendienst. Gottes Liebe macht das Unglaubliche möglich. Ein durch und durch verdorbenes Volk kann durch Buße und Glauben am Ende der Zeit, also in der Endzeit, das ist die Zeit, in der das jüdische Volk aus allen Kontinenten ins Land der Väter zurückkehren soll, ein durch und durch verdorbenes Volk kann durch Buße und Glauben am Ende der Zeit eine völlige Heilung und Erneuerung erleben. Das ist das mutmachende Thema des Buches. Man könnte also sagen, als praktische Lehren aus Hosea lernen wir, Gottes Liebe ist unbegreiflich. Und zweitens, bei Gott gibt es selbst für sogenannte hoffnungslose Fälle Hoffnung. Das macht Mut im Blick auf Menschen, für die wir vielleicht Jahrzehnte schon beten und es hat sich noch nichts bewegt. Das Buch Hosea zeigt, wie Gott schließlich mit einem störrischen, widerspenstigen, rebellischen und götzendienerischen Volk doch zum Ziel kommen wird. Und eine dritte praktische Lehre aus dem Buch ist diese: Buße und Reue führen zu einer völligen Wiederherstellung. Also Gott ist nicht ein Gott, der einfach so wiederherstellt. Die absolute Basis, werden wir sehen in Hosea, ist die Buße, die Umkehr. Der Mensch muss bereuen, der Mensch muss seine Schuld bekennen, er muss zu Gott umkehren, aber dann kann es wirklich eine völlige Heilung und Erneuerung geben. Eine frohe Botschaft. Wir haben im ersten Vers schon gelesen, wie da der Prophet Hosea seinen Namen nennt. Hosea, in der Fußnote im Bibeltext wird erklärt, hebräisch Hosea heißt Rettung, Heil. Das ist auch das Thema dieses Buches. Gott schenkt Rettung, Wiederherstellung für Israel in der Endzeit. Gott ist ein rettender Gott. Sein Name ist also gleich Programm. Nun haben wir im ersten Kapitel bereits davon gelesen, wie Gott spricht über das Haus Israel. Zum Beispiel Vers 4 am Ende, und ich will dem Königtum des Hauses Israels ein Ende setzen. Israel meint im Buch Hosea meistens, nicht ganz immer, meistens die 10 Stämme im Norden. Die 10 Stämme fasste man nominell zusammen als Israel. Während das Südreich mit den Stämmen Juda und Benjamin Juda genannt wird. Hier zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 7. Doch des Hauses Judas werde ich mich erbarmen. Diese 2 und 10 Stämme waren ja ursprünglich ein Königreich, vereinigt unter David und Salomo. Aber wegen Salomos Götzendienst am Ende seines Lebens hat Gott als Zucht über sein Volk die Spaltung der Nation zugelassen, so dass es eben zu einem Abfall der 10 Stämme im Norden kam die sich trennten vom Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem. Es gab in der ganzen Zeit nach Salomo bis zum Untergang des Nordreiches im Jahr 722 vor Christus keinen einzigen gottesfürchtigen König im Nordreich. Die waren alle übel. Die waren alle abgefallen. Der erste König im Nordreich war Jerobeam. Wir sagen Jerobeam der Erste, um ihn zu unterscheiden von dem Jerobeam da in Hosea 1,1. Er richtete Götzenstädte ein in Dan, ganz im Norden, und im Süden seines Nordreiches in Bethel. Dort wurden goldene Kälber aufgestellt und er sagte den 10 Stämmen, ihr müsst jetzt nicht mehr nach Jerusalem zum Tempel gehen. Er hatte ja Angst, würden die weiter die Feste feiern in Jerusalem, könnten sie schließlich sich wieder dem Südreich mal anschließen. So hat er eine Alternative geboten. Das kann man alles in den Büchern Könige und Chroniker nachlesen. Das war im Prinzip ein Apis-Stier-Kult aus Ägypten. Es war nämlich so, Jerobeam musste fliehen vor Salomo und hatte Asyl bekommen in Ägypten. Und dieser Ägyptenaufenthalt hat auch seine Spuren hinterlassen. Als er dann zurückkommt, König wird, führte den Apis-Stier-Kult in Israel ein. Aber es war eine Religionsvermischung, denn er hat also Elemente aus dem wahren biblischen Glauben hat er verknüpft mit ägyptischer Religion. Das ist das Prinzip des Synkretismus, der Religionsvermischung. Das ist ja das, was eigentlich unsere Gesellschaft wünscht. Unsere Gesellschaft ist nicht prinzipiell gegen Religion, aber ja nie gegen einen ausschließlichen Weg. Man muss alles irgendwie zusammenbringen und letztlich ist ja doch alles irgendwie dasselbe, ja? Hans Küng, Weltethos und so weiter. Als Stichwort, das ist so das, was heute in ist. Synkretismus, das ist uralt, das ist überhaupt nicht modern. Das steckt tief im sündigen Fleisch des Menschen drin. Und wenn man so die Religion dieser Welt anschaut, hat man überall die Tendenz, eben diese Vermischung. Zum Beispiel die alten Römer, die haben da wieder mal ein Land erobert, eine Stadt zerstört und ihrem Reich eingegliedert. Da haben sie mal gut hingeschaut, was haben die für Götter. Und wenn sie sagen, da gibt es einige Götter, die sind ganz ähnlich wie die wir schon haben, von den Griechen übernommen, dann haben sie die einfach mit neuen lateinischen Namen benannt. Und wenn es da doch ziemlich andere Götter waren, dann haben sie die gleich auch aufgenommen in ihr Pantheon, in ihre Göttersammlung in Rom. Also das war sehr, heute würde man sagen, integristisch, ja? Man kann alles integrieren. Übrigens, der Hinduismus ist ein Paradebeispiel für Synkretismus. Ich habe gelernt in Religionsgeschichte, der Hinduismus ist eigentlich ein Religionsmuseum. Ja, es begann ganz früh um 1500 vor Christus mit etwas mehr als 30 Göttern und heute sind es aber Millionen von Göttern. Ständig hat man Neues aufgenommen, kein Problem. Jesus kann man auch aufnehmen in Hinduismus, kein Problem. Nur wehe, wer sagt, er sei der Weg, die Wahrheit und das Leben, das geht dann nicht. Sehr integristisch. Also, das ist das, was unsere Gesellschaft liebt. Multikulturelle Situation, wo man alles letztlich miteinander so zusammenbringen und vermischen kann. Aber das hat das Nordreich schon längst gemacht. Und deswegen kam es zum Untergang im Jahr 722. Das ist also ein biblisches Warnzeichen für alle, die gerne Religionsvermischung betreiben. Noch zum Nordreich ist zu sagen, die Zeit von Ahab war ganz entscheidend. Ahab hat eine Tochter von einem libanesischen Hohenpriester und König geheiratet. Jezebel. Also von einem kananitischen, phönizischen, libanesischen Hohenpriester. Jezebel hat den Baalskult und den Aschera-Kult in Israel eingeführt. Im Nordreich. Und das hat zu einer totalen Perversion geführt in Israel. Und Hosea geißelt diesen Baalskult ganz besonders, wie wir noch sehen werden. Dabei muss man wissen, Baal war ein Blitz- und Regengott der Kanaaniter. Ein Fruchtbarkeitsgott. Und der kanaanitische Glaube war dieser, im Hochsommer, wenn alles vertrocknet, im Nahen Osten, Israel, Libanon, in Kanaan, da stirbt Baal und er geht ins Totenreich, um dann im Frühjahr wieder aufzuerstehen, wenn die Vegetation wieder kommt. Und wie das so üblich ist in der Magie, sie glaubten an das magische Prinzip der Analogie. Ich glaube, dass in der ganzen Magie ist alles auf dem aufgebaut. Zum Beispiel die Voodoo-Okkultisten, die nehmen eine Puppe und durchstechen sie und dann sagen sie sich, das symbolisiert eine Person und die wird dann sterben. Quasi das Parallele geschieht dann mit einer wirklichen Person, wenn sie das mit der Puppe machen. Und die Kanaaniter haben gesagt, wenn wir uns prostituieren an den Baals, Kultplätzen, auf allen möglichen Hügeln, dann wird das den Baal dazu bringen, dass er Fruchtbarkeit schenkt im nächsten Frühjahr. Und dann war also diese kultische Prostitution, hat Israel völlig moralisch zerstört. Das war also die, man könnte sagen, durch Jezebel, durch Ahab kam es zu einer sexuellen Revolution im Nordreich. Und dieser Götzendienst, diese Unzucht wird in Hosea ganz besonders ins Visier genommen. Also Hurerei bedeutet in Hosea wirkliche Unzucht, verbunden mit Götzendienst, was Gott eben auch in der Bibel immer als Hurerei bezeichnet. Denn Gott hat mit Israel einen Bund geschlossen am Sinai. Und in diesem Bund, in diesem Ehevertrag, in diesem Ehebund, hat Gott in den 10 Geboten festgelegt, Punkt 1, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist auch, wenn ein Mann und eine Frau die Ehe schließen, heißt das, sie sagen zueinander ja und gleichzeitig sagen sie zu allen anderen nein. Das ist ganz wichtig, dass man das auch bei Hochzeiten betont. Das Ja hier ist ein Nein der Frau zu allen anderen Männern. Und es ist ein Nein des Mannes zu allen anderen Frauen. Ganz wichtig. Also, Götzendienst, wenn Israel andere Götter begann zu verehren, das war Ehebruch. Und damit eben geistliche Hurerei. Wir werden dieses schreckliche Wort sehr viele Male finden in Hosea. Und da müssen wir immer an beides denken. Geistlicher und wörtlicher Ehebruch. Und das Schlimme ist, im Südreich gab es zwar immer wieder Erweckungen. Wir haben eine ganze Reihe von Königen, die sogar eine Reformation erlebt haben. Im Südreich. Zum Beispiel König Joas, Josaphat, Hiskia und so weiter. Asa, nicht der Reihe nach. Josaphat, dieser gute König, hat sich verschwägert mit dem Königshaus im Norden. Das heißt, ein Sohn Josaphats hat eine Tochter dieser Hexe, Jezebel, genommen. Und diese Verschwägerung, kann man alles nachlesen in 2. Chroniker und in den Königsbüchern, diese Verschwägerung hat dazu geführt, dass dieser Baalskult auch massiv im Südreich eingeführt wurde. Ganz schrecklich. Ein gottesfürchtiger König, aber da war nicht genügend konsequent. Er hätte dem Sohn wirklich widerstehen müssen. Das Prinzip, das ungleiche Joch, ist absolut unakzeptabel. 2. Korinther 7. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Dieses Prinzip hatte alttestamentlich die Familie Josaphat übertreten. Und so kam dieser abscheuliche Baalskult auch ins Südreich hinein und hat die Moral dort völlig zerstört. Nun, all diese Bemerkungen helfen uns, Kapitel 1 besser zu verstehen. Ich lese jetzt nochmals in Kapitel 1, Vers 2. Beginn des Redens des Herrn zu Hosea. Da sprach der Herr zu Hosea: Geh, nimm dir eine Frau von Hurereien. In der Fußnote habe ich geschrieben, das heißt eine von Hurerei gebrandmarkte Frau. Und Kinder von Hurereien. Das heißt, Fußnote, von Hurerei gebrandmarkte Kinder. Die Kinder waren noch nicht da, oder? Aber er sollte dann von dieser wirklich unzüchtig gebrandmarkten Frau, sollte er Kinder bekommen, und die waren gewissermaßen durch ihre schlimme Mutter schon so gezeichnet. Nimm dir eine Frau von Hurereien und Kinder von Hurereien. Denn das Land treibt hurerisch Hurerei, so wörtlich, in der Fußnote heißt das, das Land hat sich der Hurerei völlig hingegeben. Das ist ein typisch hebräischer Ausdruck. Weg von der Nachfolge des Herrn. Nun, was wird hier verlangt? Gott sagt zu Hosea, er soll eine unzüchtige Frau heiraten. Das war schon sehr ungewöhnlich. Schockierend. Abstoßend. Aber Gott wollte durch dieses ungewöhnliche Beispiel, wollte er Israel schockieren. Zwar, die konnten kommen zu Hosea: Was, Hosea, du ein Prophet und dann eine solche Frau? Wir wissen alle, was das für eine Frau ist. Wir sind geschockt. Und dann konnte er sagen, und Gott ist noch mehr entsetzt über das, was ihr tut. Ihr seid das Volk Gottes und lebt so in Abgötterei und Unmoral. Also ein ganz ungewöhnlicher Weg. Wir finden keine Parallele sonst in der Bibel. Aber man muss doch festhalten, es war eine Israelitin. Also er hat nicht eine Heidin geheiratet. Es war eine Israelitin, aber eben die Ehe war ein Schock und sollte auch schockieren. Weil die Leute nicht mehr hörten auf das Rufen der Propheten, sollten sie durch Schock aufgerüttelt werden. Vers 3 zeigt dann, wie Hosea gehorsam war. Da ging er hin und nahm sich Gomer, die Tochter Diblaims. Diblaim heißt doppelte Umarmung. Zeigt also auch schon etwas Zweideutiges. Nur schon durch den Namen. Nahm sich Gomer, nehmen im Hebräischen, Lakach bedeutet zur Ehefrau nehmen. Also er hat sie geheiratet, ein Ehebund geschlossen. Nahm sich Gomer, die Tochter Diblaims, und sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn. Da sprach der Herr zu ihm, nenne seinen Namen Jisrael. Denn noch ein wenig und ich werde die Blutschuld von Jisrael heimsuchen am Haus Jehus. Und ich werde dem Königtum des Hauses Israels ein Ende setzen. Jisrael ist der Name einer riesigen Ebene im Norden Israels, im Hinterland von Haifa. Israel heißt Gott sät oder Gott wird säen. Es ist eine sehr fruchtbare Ebene und ist auch heute wird diese Ebene besonders landwirtschaftlich genutzt. Wieso bekommt der erste Sohn Hoseas diesen Namen? Gott erklärt, das hat eine prophetische Bedeutung. Denn noch ein wenig und ich werde die Blutschuld von Israel heimsuchen am Haus Jehus. Jehu war König. Kann man nachlesen in Chroniker und Königsbüchern. Gott hat diesen Propheten gesalbt durch, wir können das kurz aufschlagen, 1. Könige 19. Es war die Zeit von Elia, der sagte, ich bin allein übrig geblieben. Dann bekommt er in Vers 15 den Auftrag und der Herr sprach zu ihm, gehe, kehre zurück deines Weges nach der Wüste von Damaskus. 1. Könige 19, Vers 15. Und wenn du angekommen bist, so salbe Hazael zum König über Syrien und Jehu, den Sohn Nimsis, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Safats von Abel-Meholah, sollst du zum Propheten salben an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert der Hazaels entrinnt, den wird Jehu töten. Und wer dem Schwert der Jehus entrinnt, den wird Elisa töten. Das ist der einzige König im Nordreich, den Gott ausdrücklich salben ließ. Jehu. Er bekam den Auftrag, die Dynastie Ahabs auszurotten, als Gericht über diesen Baalskult. Das hat er mit höchstem Eifer gemacht, kann man nachlesen, in 2. Könige. Er hat die ganze Dynastie ausgerottet, aber er ist in seinem Eifer über das göttliche Maß hinausgegangen. Kann man nachlesen, 2. Könige 9 und 10. Und hat auch Leute eben nicht nur getötet, sondern gemordet, die gar nicht hätten getötet werden dürfen. Und diese ganze Geschichte, bei dieser ganzen Geschichte um das Haus Ahabs, das ausgerottet wird, und Jehu, der diese göttliche Rache vollziehen sollte, steht eng im Zusammenhang mit dieser Ebene von Israel. Und darum wird das hier genannt, die Blutschuld von Israel. Die soll am Hause Jehus heimgesucht werden. Also, obwohl das schon, sagen wir, 80 Jahre zurücklag, Gott hat diese Mordereien von Jehu nicht vergessen. Das zeigt, es gibt kein Verjähren. Gott nimmt wahr die Ungerechtigkeit des Menschen und er zieht zur Rechenschaft auch viel später. Gott hatte Jehu versprochen, 4 Generationen sollen auf dem Thron sein. Und dann kam das Gericht, dass dann die Dynastie Jehus auch ein Ende nehmen musste. Das war die Erfüllung von dieser Prophetie hier. Ich werde die Blutschuld von Israel heimsuchen am Haus Jehus. Und so nahm nach 4 Generationen die Königsherrschaft dieser Dynastie ein Ende. Aber Gott geht noch weiter und er sagt, und ich werde dem Königtum des Hauses Israels ein Ende setzen. Ich werde nicht nur die Dynastie Jehus wegtun, sondern schließlich werde ich sogar überhaupt dem Königtum der Dynastien im Nordreich ein Ende setzen. Das ist die Ankündigung von 722, wo die Hauptstadt Samarias unter dem Ansturm der assyrischen Truppen, Weltreichstruppen, zu Fall kam. Und die Leute aus dem Nordreich wurden dann deportiert nach Nordirak, überhaupt ins assyrische Reich. Und darum sagt weiter Vers 5, und es wird geschehen an jedem Tag, da werde ich den Bogen Israels zerbrechen in der Talebene von Israel. Diese Ebene Israel war eben ein beliebter Kampfplatz im Altertum. Da haben viele Schlachten stattgefunden, weil das Gebiet ist so übersichtlich. Und es gab einen Ort, der war erhöht in dieser Ebene, der hieß Megiddo. Da hatte ja schon König Salomo, 1. Könige 9, hatte dort eine Festung, hatte dort eine Militäranlage Wer diese Stadt Megiddo, diesen Hügel besaß, der hatte die größte Chance bei den Kämpfen in der Ebene Israel. Von dort aus konnte der Feldherr schön die Truppen dirigieren. Diese Ebene spielte also durch die ganze Geschichte hindurch immer wieder eine wichtige Rolle bei Kämpfen und so eben auch im Zusammenhang mit dem Untergang des Nordreiches. Zuletzt im Ersten Weltkrieg war das eine ganz wichtige Ebene, die man übrigens auch nennt Harmagedon. Das ist das Gleiche. Harmagedon heißt Berg von Megiddo. Das ist eben dieser Ort innerhalb der Israel-Ebene. Und so nennt man auch das ganze Tal Harmagedon. Die Engländer haben dort eine ganz entscheidende Schlacht gewonnen gegen das türkische Großreich. Und so kam es dann später zur Eroberung von Jerusalem, von ganz Palästina. Also, sogar im Ersten Weltkrieg war Harmagedon ganz wichtig. Aber die Prophetie zeigt uns in der Bibel, dass eine ganz wichtige Endzeitschlacht, Offenbarung 16, noch in Harmagedon stattfinden wird. Wenn das wiedererstehende Römische Reich seine Truppen wird verschieben müssen in den Nahen Osten, dann werden sie dort in Harmagedon aufmarschieren. Und der Herr Jesus wird dann zurückkehren und diese Heere vernichten. Ich lese aus Offenbarung 16. Bis alle aufgeschlagen haben, kann ich noch erklären. Wenn der Westen nämlich seine Truppen verschieben muss in den Nahen Osten, dann müssen die Kriegsschiffe vom Mittelmeer her in den großen Hafen nach Haifa. Dort ist der israelische Militärhafen heute, der große. Und im Hinterland ist Harmagedon. Also ideal, ja? Und wenn man auf dem Karmel oben steht, bei Muchraka, hat man einen schönen Blick in die Harmagedon-Ebene, in die Ebene Israel, und sieht dort einen der größten Militärflughäfen Israels. Mit Pisten in alle vier Richtungen. Also auch die Flugzeuge, wenn die aus dem Westen verschoben werden nach Israel, die können dort ideal in Harmagedon landen und aufkreuzen. Offenbarung 16, Vers 13. Und ich sah aus dem Mund des Drachen, das ist der Satan, und aus dem Mund des Tieres, das ist der kommende Diktator über das neue Europa, und aus dem Mund des falschen Propheten, das ist der Antichristen Israel, drei unreine Geister kommen, wie Frösche, denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, welche zu den Königen des ganzen Erdkreises, griechisch Oikumene, das ist der Fachausdruck für das römische Gebiet, das Gebiet des römischen Reiches, ausgehen, sie zu versammeln zu dem Krieg jenes großen Tages Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der da wacht und seine Kleider bewahrt, auf dass er nicht nackt wandle und man seine Schande sehe. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. Da wird dann Jesus Christus erscheinen, nach Offenbarung 17, 14, zum Gericht. Diese wird mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden, denn er ist Herr der Herren und König der Könige. Und die mit ihm, das sind die entrückten Gläubigen, sind Berufene und Auserwählte und Treue. Und diese Schlacht wird dann auch beschrieben in Offenbarung 19, 11 bis 21. Also, diese Ebene Israel ist von gewaltiger heilsgeschichtlicher Bedeutung. Ich lese nun weiter in Hosea 1, Vers 6. Und sie wurde wieder schwanger und gebar eine Tochter. Da sprach er zu ihm, nenne ihren Namen Loruchamah. Die Fußnote erklärt, die nicht Erbarmen erlangt hat. Lo ist die Verneinung, ja? Das heißt nein oder nicht. Ruchamah heißt die Erbarmen bekommt, die Erbarmen erlangt. Lo Ruchamah, die nicht Erbarmen erlangt hat, denn ich fahre nicht mehr fort, mich über das Haus Israels zu erbarmen, dass ich ihnen vergebend vergebe. Das heißt, dass ich ihnen irgendwie vergebe. Wieder ein prophetisches Kind. Diesmal ein Mädchen. Lo Ruchama soll ausdrücken, Gott macht nun wirklich ein Ende mit Israel, mit dem Nordreich, und sie soll nicht damit rechnen, dass es da schnell wieder eine Wiederherstellung gibt. Es ist Schluss. Und so sind die 10 Stämme im Jahr 722 in dieser Zeit in Phasen deportiert worden nach Assyrien. Und diese Stämme haben sich dann ausgebreitet. In der weiteren Geschichte verliert man den weiteren Verlauf dieser Völker. Die haben also ihre Identität eingebüßt. Es gibt heute verschiedene Völker, die behaupten, sie seien Nachkommen von den 10 Stämmen, aber man genießt das mit großer Vorsicht in Israel, weil das sind ja alles mündliche Überlieferungen. Und wenn man da einmal Ja sagt, dann kommen aber Millionen nach Israel, die wollen alle dort wohnen. Kann ich verstehen, aber eben, das wäre ein Problem. Das zu den 10 Stämmen. Wir sehen also, der Sohn Israel und Lo Ruchama, die Tochter, haben prophetische Bedeutung im Blick auf das Schicksal des Nordreiches. Nun kommt Kapitel 1, Vers 7. Doch des Hauses Judas werde ich mich erbarmen, so dass ich sie retten werde durch den Herrn, ihren Gott. Und nicht werde ich sie retten durch Bogen und durch Schwert und durch Krieg und durch Pferde und durch Reiter. Und sie entwöhnte die Lo Ruchama. Sie entwöhnte die Lo Ruchama. Da wurde sie schwanger und gebar einen Sohn. Also, Gott sagt, das Nordreich bekommt keine Gnade, aber Kapitel 1, Vers 7 macht deutlich, das Südreich, das bekommt Erbarmen. Gott wird das Südreich retten. Und das ist nun die Erklärung, warum das Südreich, das ja auch deportiert wurde, in den Jahren 605 bis 582 haben die Babylonier unter Nebukadnezar das Südreich zerstört und die Juden in die Gefangenschaft nach Babylonien, in den heutigen Irak, weggeführt. Aber nach 70 Jahren Herrschaft, Weltherrschaft Babels, nämlich von 609, das war ja der Moment, wo das Reich Assyrien endgültig gefallen war, bis 539, das sind 70 Jahre. Im Jahr 539 haben die Perser das Babylonische Reich erobert und dann war es fertig mit der babylonischen Gefangenschaft. Die Perser haben dann den Juden die Erlaubnis gegeben, ihr dürft wieder zurückkehren ins Land der Väter. Exakt 70 Jahre, wie das Jeremia Kapitel 25 und 29 vorausgesagt hatte. Und so hat das Haus Juda Erbarmen erlangt. Sie durften wieder zurückkehren. Sie erfuhren Rettung. Man kann sich fragen, warum haben die eine Ausnahme bekommen? Ja gut, da könnte man sagen, ja, da ging es eben besser. Die haben ja viele Reformationen erlebt unter Josia, Joas, Hiskia und so weiter. Aber man muss doch sagen, in Jeremia 7 sagt der Prophet, dass das Südreich schließlich sich noch mehr verderbt hat als das Nordreich. Die war noch schlimmer. Und trotzdem durften sie aus reiner Gnade wieder zurückkehren. Aber es hat einen ganz besonderen Grund. Vater Jakob hatte ja schon lange, lange über 1000 Jahre zuvor prophezeit, dass der Messias, der verheißene Erlöser, wird aus Juda kommen. 1. Mose 49, Vers 10. Er spricht hier prophetisch über Juda. siehe Vers 8. In Vers 10 heißt es, nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen hinweg, bis das Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorchen. Das Königreich Juda ging zwar unter durch den babylonischen Krieg, aber sie wurden deportiert nach Babylon und blieben trotzdem eine gewisse nationale Einheit. Sie hatten ihre eigenen Ältesten über das Volk gesetzt. Zum Beispiel Hesekiel 8, Vers 1, kann man nachlesen. Und dann durften sie eben wieder zurückkehren, hatten wieder einen eigenen Staat, halbautonomen Staat. Das Zepter, der Herrscherstab, sollte nicht von Juda weichen. Das kann man bei den assyrischen, bei den 10 Stämmen, die nach Assyrien gingen, kann man das nicht sagen. Dort ging die nationale Verwaltung bald völlig verloren. Aber bei Juda sollte das nicht sein, das Zepter, der Herrscherstab, sollte nicht weichen, bis das Schilo kommt. Schilo bedeutet auf Deutsch der Friedeschaffende, der Ruhebringende. Das ist der Messias. Und ihm werden die Völker gehorchen. Das heißt, Heiden werden sich ihm dann anschließen. Und tatsächlich ist ja der Herr Jesus dann im ersten Jahrhundert, in der Zeit des ersten Jahrhunderts aufgetreten in Israel, in Juda. Und erst im Jahr 70 ging dann das Staatswesen, und in den folgenden Jahren ging das Staatswesen der Juden vollkommen unter. Da war der Stab, der Herrscherstab und das Zepter dann völlig gewichen. Und so musste der Messias also noch vor dem Jahr 70 kommen. Und eben, Gott hat sich Judas erbarmt, damit der Messias ihnen begegnen könnte. Ja gut, der Messias hätte ja auch im Irak auftreten können, in Babylon. Nein, das ging auch nicht, denn der Prophet Micha hatte ja schon längst im 8. Jahrhundert vor Christus gesagt, er wird geboren in Bethlehem. Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, zu kleinem unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher in Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Also, das Reich Juda, der Stamm Juda und Benjamin, sollte zurückkehren ins Land der Väter, aus reiner Gnade Gottes, um dem Messias zu begegnen, der dann eben zum Segen werden sollte für die Völker. Und seither haben sich Millionen von Menschen in allen 5 Kontinenten haben sich dem Messias Jesus Christus geöffnet und die frohe Botschaft angenommen. Also wir sehen die heilsgeschichtliche Tragweite dieser Hosea-Verse. Und wir sind erst immer noch an Kapitel 1, ja? Wir haben noch 13 Kapitel vor uns. Ja, jetzt haben wir 2 prophetische Kinder betrachtet. Und nun kommt noch ein drittes in Vers 8. Da wurde sie schwanger und gebar einen Sohn. Da sprach er, nenne seinen Namen Lo-Ami. Am heißt auf Hebräisch Volk. Das I angehängt bedeutet mein. Ami heißt mein Volk. Lo-Ami heißt nicht mein Volk. Lo-Ruchama, nicht Begnadigte. Nenne seinen Namen Lo-Ami, denn ihr seid Lo-Ami. Ja, ich habe das übersetzt mit, nenne seinen Namen Lo-Ami, denn ihr seid nicht mein Volk. Aber im Hebräischen ist es, nenne sie Lo-Ami, denn sie sind Lo-Ami. Und ich bin nicht euer. Hier wird nun nicht eingeschränkt, dass diese Aussage sich nur auf das Nordreich beschränkt, ja? Wie bei Israel und Lo-Ruchama. Hier wird das allgemein gesagt, dieser göttliche Ausspruch bezieht sich sowohl auf das Nordreich als auch auf das Südreich. Und da haben wir noch eine ganz, ganz wichtige Sache, die uns hilft, Israel heute biblisch richtig einzuordnen. Also, Gott hat gesagt, nun kündige ich auf. Ich habe euch als mein Volk angenommen beim Sinai, aber ihr habt alles durch Ehebruch zerstört. Nun anerkenne ich euch nicht mehr als mein Volk. Wie gesagt, dass die Leute aus dem Südreich, die Juden, kamen zurück nach der babylonischen Gefangenschaft. Sie haben den Tempel wieder gebaut, das Buch Esra, die Stadt wieder aufgebaut, das Buch Nehemia. Aber Israel war Lo-Ami. Das jüdische Volk war Lo-Ami, auch dann im Land, obwohl sie immer noch das Zeugnis Gottes trugen. Und das hat sich an verschiedenen Dingen deutlich gemacht. Sie haben zuerst Esra 3 den Altar gebaut, auf den Tempelplatz. Und dann geschah etwas nicht, was eigentlich hätte geschehen müssen. Ich war, als Mose den Brandopferaltar der Stiftshütte errichtet hatte, alles war bereit, wurde ein Opfer aufgelegt und ein Blitz vom Himmel hat das Opfer verzehrt, in Brand gesetzt, und dieses Feuer wurde dann ständig auf dem Brandopferaltar erhalten, als ein ewig brennendes Feuer. Das wird auch so betont in 3. Mose 6, dass das Feuer auf dem Brandopferaltar erhalten bleiben muss. Und alle Opfer in der Stiftshütte brannten immer durch dieses Feuer Gottes. Oder wie die Rabbiner sagten, Esh Elohim, Feuer Gottes, war da. Später hat Salomo den ersten Tempel in Jerusalem gebaut. Die Periode der Stiftshütte war fertig, jetzt kam die Periode des ersten Tempels. Und dann, als alles fertig war, hat ein Opfer aufgelegt und, 1. Könige 8, es kam Feuer vom Himmel, ein Blitz, und hat das Opfer verzehrt. Und dieses Feuer wurde dann erhalten auf dem Brandopferaltar durch all die Jahrhunderte hindurch bis zur Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar. Nun, als die Juden zurückkamen in Esra 3, haben sie Opfer geopfert, aber sie haben das selber angezündet. Es war kein Feuer Gottes mehr. Darüber wird auch im Talmud gesprochen, oder überhaupt in der rabbinischen Literatur, kein Esh Elohim, kein Feuer von Gott. Zweitens, die Wolken und Feuersäule, die Gottes Gegenwart im Alten Testament anzeigte als die Herrlichkeit des Herrn, die ruhte über der Stiftshütte. Die ganzen Jahrhunderte hindurch. Ab 2. Mose 40. Und weiter, wenn man die Einweihungsgeschichte des Salomo-Tempels liest, 1. Könige 8, da kam diese Feuerrauch und Feuersäule wieder. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel. Und man konnte nachts immer über dem Salomo-Tempel in Jerusalem dieses Feuer sehen. Über dem Tempel. Gewaltig, eindrücklich, Gottes Gegenwart. Aber als die Juden im Buch Esra den Tempel wieder aufbauten, da hatten sie die Schechina nicht mehr. Sie kam nie mehr zurück. Hesekiel 8 bis 11 beschreibt, wie die Schechina weggegangen ist, in Phasen vom Tempel, den Vorhof, dann ins Osttor, da wo heute das Goldene Tor ist, das Verschlossene. Und dann ging die Schechina hinüber auf den Ölberg, Hesekiel 11. Und dann kam sie nie mehr zurück zum Tempel. Sie ist also nie zurückgekommen zum zweiten Tempel, das war eine Demütigung. Man hat darum im Frauenvorhof, im zweiten Tempel, hat man 26,5 Meter hohe Leuchter aufgestellt, die je 4 Lampen hatten, gewaltigen Ölgefäßen, 9,25 Liter Öl, als dort abgenutzte Priestergewänder. Und das hat man entzündet am Laubhüttenfest nachts. Das war eine Erinnerung eben an die Feuersäule, die bei der Einweihung des Salomo-Tempels genau am Laubhüttenfest nach Jerusalem kam. Aber sie war nicht mehr da. Warum? Ja, schauen wir noch etwas an, was fehlte. In der Stiftshütte war ja die Bundeslade. 2. Mose 25 wird sie beschrieben. Im Allerheiligsten. Da drin waren die Tafeln des Gesetzes, die eigentlich den Bund, den Ehebund Gottes mit Israel symbolisierten. Und später wurde die Bundeslade dann auch zum Salomo-Tempel geführt, ins Allerheiligste getan, und sie symbolisierte, Gott ist verheiratet mit Israel. Er hat diesen Bund vom Sinai geschlossen. Aber als die Juden zurückkehrten aus Babylon, den zweiten Tempel bauten, da brachten sie keine Bundeslade mehr ins Allerheiligste. Das Allerheiligste war ein leerer Raum. Das Zeichen des Bundes war nicht mehr da. Das Zeichen, das deutlich machte, ihr seid Ami, mein Volk, war nicht mehr da. Im Talmud wird an einer besonders wichtigen Stelle erklärt, dass die Bundeslade schon zu Josias Zeiten in den Tempelberg gebracht worden sei, in die Kammer, die Salomo errichtet hatte für Zeiten der Gefahr. Und es scheint, dass man eben die Bundeslade nicht mehr heraufgeholt hat. Man war ja ständig unter Fremdherrschaft, zuerst unter den Persern, dann unter den Griechen und nach kurzer Autonomie dann unter den Römern. Und so war das immer gefährlich, dass die Bundeslade hätte gestohlen werden können, wie damals durch die Philister im ersten Buch Samuel. Und so kam jedenfalls, was auch die Gründe sein mögen, die Bundeslade kam nie mehr ins Allerheiligste. Das Allerheiligste war ein leerer Raum. Und das demonstrierte so richtig, Israel ist Lo Ami, nicht mein Volk. Ja, aber das hatte auch seine guten Gründe gehabt, nämlich im Jahr 63 vor Christus, als die Römer in Jerusalem einmarschierten, um die Macht zu übernehmen, da ist dieser schlimme Feldherr Pompeius ins Allerheiligste hineingegangen. Man hat ihn angefleht, diesen Frevel nicht zu begehen. Aber dieser gottlose Pompeius ging ins Allerheiligste hinein. Er wollte einmal den Gott Israel sehen, weil die Heiden behaupteten, sie würden einen Gott mit Eselskopf anbeten. Aber im Gegensatz zu den Heiden würden sie ihren Gott nie zeigen. Die Heiden stellen ihre Götter an allen Straßenecken auf. Und zu Hause, im Haushalt, auf dem Hausaltar und so weiter. Israel nicht. Und da wollte er den Gott Israel sehen und er sah einen leeren Raum. Und das schreibt ein heidnischer Geschichtsschreiber, ein römischer Geschichtsschreiber. Und er sagt, wie er beeindruckt war von der Schlichtheit dieses Raums. Ja, das da konnte ihm klar werden, der Gott Israels ist nicht wie die Götter der Heiden so auf ein paar Quadratmeter einzuschließen. Ja, die Götter der Heiden, die kann man sogar in kleinen Haustempelchen kann man die unterbringen. Aber nicht so der Gott Israels, er ist der Allgegenwärtige. Man kann ihn nicht durch ein Bild darstellen. Und übrigens, das hat man nochmals gesehen, als Jerusalem zerstört wurde im Jahr 70, sind die Römer auch wieder eingedrungen ins Allerheiligste. Es war ein leerer Raum. Aber das Zeichen des Bundes war nicht da. Ihr seid, nenne seinen Namen Lo Ami, denn ihr seid nicht mein Volk und ich bin nicht euer. Und so ist Israel Lo Ami bis heute. Aber nun müssen wir das Neue Testament aufschlagen. Im ersten Petrusbrief, da schreibt der Apostel der führende Apostel für die Juden, nicht wahr? Die 12 Apostel waren ja von dem Herrn Jesus eingesetzt, ganz speziell im Blick auf Israel. Darum 12 Apostel entsprechen den 12 Stämmen Israels. Während der Apostel Paulus von Gott eingesetzt wurde als Apostel für die nichtjüdischen Heidenvölker. Das sieht man zum Beispiel sehr schön in Galater 2 dargestellt. Petrus für die Beschneidung und Paulus für die Heiden, für die Unbeschnittenen. Also Petrus tat seinen Dienst ganz speziell für die jüdischen Gläubigen. Und so schreibt er auch in 1. Petrus 1,1, Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Diaspora, zu Deutsch Zerstreuung, von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, durch Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Gnade und Friede sei euch vermehrt. Der Ausdruck Zerstreuung, Diaspora, ist der Fachausdruck für Juden, die im Ausland leben. Er hat also die jüdischen Christen angeschrieben in verschiedensten Provinzen der heutigen Türkei. Und jetzt müssen wir schauen, was er diesen Juden sagt. 1. Petrus 2, Vers 6. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk waret, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Also, Petrus wendet hier Hosea, spielt hier auf Hosea 1 an und sagt diesen israelitischen Gläubigen, ihr wart einst nicht ein Volk. Wenn wir es zurück übersetzen, ist das Lo Ami. Jetzt seid ihr ein Volk Gottes, Am Elohim oder Am El, die ihr einst nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, das wäre, ihr wart Lo Ruchama, aber jetzt habt ihr Barmherzigkeit empfangen, das heißt, ihr seid jetzt Ruchama. Also, dadurch, dass Zehntausende von Juden den Messias erkannten, Buße getan haben über ihre Schuld, Vergebung Gottes bekommen haben, wurden sie nun wieder Gottes anerkanntes Volk. Aber Gottes himmlisches Volk, denn diese bekehrten Juden, nach dem Kommen des Herrn Jesus und nach Pfingsten, die wurden Teil der Gemeinde. Die Gemeinde als Gottes himmlisches Volk. Und zwar wurden sie zusammengefügt mit all denen, die aus den Heidenvölkern sich auch zu Christus bekehrt haben. Und darum schreibt dann auch der Apostel Paulus, dass nun diese Einheit etwas ganz Neues ist. Galater 3, Vers 28, da sagt er, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Also dieses neue Volk Gottes, bestehend aus bekehrten Juden und bekehrten Heiden, die sind nun eine ganz neue Einheit. Und die anerkennt Gott heute als Ami, mein Volk. Also wir sehen, in Hosea wurde bereits dieses göttliche Urteil ausgesprochen, ihr seid nicht mein Volk. Trotzdem durfte Juda nochmals zurückkehren ins Land, um dem Messias zu begegnen. Aber die Masse hat den Messias nicht erkannt, ihn verworfen, und so wurde das jüdische Volk von dort an unter alle Völker zerstreut. Aber die 10.000 von Juden, die sich bekehrt haben, die wurden Volk Gottes, und zwar Teil der Gemeinde des himmlischen Volkes Gottes. Ich habe gesagt, Zehntausende von Juden, da muss ich vielleicht noch begründen, woher ich das habe. In Apostelgeschichte 21 sagt Jakobus zu Paulus, als er nach Jerusalem kam, Apostelgeschichte 21, Vers 20, sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott und sprachen zu ihm, du siehst, Bruder, wie viele Zehntausende der Juden es gibt, welche glauben. Und alle sind Eiferer für das Gesetz. Im Grundtext steht hier Myriaden der Juden. Eine Myriade im Griechischen ist 10.000. Also wie viele Myriaden von Juden es gibt, die glauben. Das waren also doch Zehntausende, die damals zur Bekehrung kamen. An Pfingsten waren es 3.000, etwas später waren es bereits 5.000 Männer, ohne die Frauen. und schließlich Zehntausende. Sie sind zusammen mit den bekehrten Nichtjuden heute Gottes Volk. Aber das ist noch nicht das Ende von Hosea. Und viele Leute hören da auf und sagen, Israel ist auf die Seite gestellt, Israel hat als Nation keine Hoffnung mehr, die Gemeinde hat alles geerbt. Was hat die Gemeinde geerbt? Ja, den Segen. Und was ist mit dem Fluch? Ja, den hat Israel behalten. Ja, so wird argumentiert. Ist völlig unlogisch, denn das Alte Testament spricht über Fluch und Segen, das Israel betreffen soll. Aber sie haben das nun gespalten, der Fluch, den kann Israel behalten und der Segen, das ist jetzt die Gemeinde. Und sie sagen, viele sagen, Israel kann nur Segen erlangen, insofern es zur Gemeinde hinzukommt. Aber wir wissen ja aus dem Neuen Testament, dass die Gemeinde befristet ist in ihrer Aufgabe hier auf Erden. Es hat begonnen am Pfingsttag in Apostelgeschichte 2, im Jahr 32 nach Christus. Und es wird enden am Tag der Entrückung, wenn der Herr Jesus kommt, um die Gemeinde, alle wahren Gläubigen aus den Juden und den Heiden, heimzuführen ins Haus des Vaters. Und dann wird Israel wieder seinen besonderen Platz bekommen. Das wird uns deutlich gemacht in Offenbarung 6 und folgende. Da kommen die Endzeitgerichte und bereits in Offenbarung 7 haben wir dann die Vorhut, die Erstlinge aus Israel, versiegelte aus allen 12 Stämmen Israels. Gott hat sein Volk nicht vergessen. Und da gehen wir nun zu Kapitel 2, Vers 1. Und die Zahl der Söhne Israels wird sein wie der Sand des Meeres, der nicht gemessen und nicht gezählt wird. Und es wird geschehen, anstatt dass zu ihnen gesagt worden ist, nicht mein Volk seid ihr, hebräisch Lo Ami seid ihr, wird zu ihnen gesagt werden, ihr seid Söhne des lebendigen Gottes. Fußnote hebräisch, Benei El Chai, Söhne Gottes Lebendigen. Und versammeln werden sich die Kinder Judas und die Kinder Israels zugleich. Und sie werden sich ein Haupt setzen und aus dem Land hinaufziehen. Denn groß ist der Tag Israels. Sagt zu euren Brüdern, mein Volk, und zu euren Schwestern, die Erbarmen erlangt hat. Nun finden wir hier die endzeitliche Umkehr. Gott wird eine Wende herbeiführen. Ganz wichtig, also 1b. Es haben Übersetzungen, dort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, wird zu ihnen gesagt werden, Söhne des lebendigen Gottes. Ich habe übersetzt, und es wird geschehen, anstatt, dass zu ihnen gesagt worden ist. Bimkom heißt auf Hebräisch an der Stelle oder eben anstatt. Also anstatt ist besser. Also früher galt Lo Ami, aber nicht für immer. Die Wende kommt, anstatt dass gesagt wurde, in Hosea 1, Lo Ami wird gesagt werden, Bnei El Chai, Söhne des lebendigen Gottes. Das heißt also, in der Endzeit wird es zu einer Wende kommen, und zwar für alle 12 Stämme. Die Kinder Judas, das Südreich, die Kinder Israels, das Nordreich, sie werden sich ein Haupt setzen. Wer wird dieses eine Haupt sein? Das ist der Herr Jesus Christus, der Messias. In der Endzeit wird Israel den Messias erkennen und Gott wird das 12-stämmige Volk wiederherstellen. Es ist so, dass unter denen, die wir heute Juden nennen, da gibt es Blut aus allen Stämmen Israels. Es war nämlich so, als das Nordreich noch bestand, gab es viele Überläufer aus dem Norden nach Süden. Man kann das nachlesen, 2. Chroniker 15 unter Asa, dann 2. Chroniker 30, 31 unter Hiskia. Da werden verschiedene Stämme erwähnt, wie Leute kamen und überliefen nach Süden. Und das hat dazu geführt, dass zur Zeit des Herrn Jesus Christus effektiv Leute aus allen 12 Stämmen im Land waren. Jetzt versteht man, warum Lukas 2 spricht über die Prophetin Hanna im Tempel, die auf den Messias wartete. Sie war aus dem Stamm Aser, das Nordreich. Und Paulus sagt in seiner Rede vor König Agrippa in Apostelgeschichte 26, unser zwölfstämmiges Volk dient, also bringt Gottesdienst im Tempel, Gott Tag und Nacht. Unser zwölfstämmiges Volk. Und Jakobus schreibt seinen wunderbaren Brief an die zwölf Stämme, die in der Diaspora sind, seinen Gruß. Ja, das macht das deutlich, dass da alle zwölf Stämme vertreten waren. Nun kann man also sagen, unter den Juden, die zurückgekehrt sind heute, diese Millionen seit 1882 ins Land der Väter aus allen fünf Kontinenten, da gibt es Blut aus allen zwölf Stämmen. Und trotzdem, man kann das nachlesen in Jesaja 11, wird Gott eine ganz spezielle Sammlung auch von denen, die in der assyrischen Zerstreuung weggeführt wurden, in der Endzeit herbeiführen. Dass die noch kommen werden. Interessant, die schwarzen Falascha aus Äthiopien, die bringen sich in Verbindung mit dem Stamm Dan. Das war ja auch ein Nordreich-Stamm. Es gibt auch Leute, die eingewandert sind aus Indien, von einem Völklein, das sich traditionell als Manasse bezeichnet. Also, da wird in der Zukunft noch mehr geschehen und das kann sogar bis über die Wiederkunft Christi hinausgehen, dass am Anfang des tausendjährigen Reiches der Herr offenbar machen wird, wer zu den zehn Stämmen gehört und wird sie ins Land zurückführen. Man lese also gut Jesaja 11, wo darüber gesprochen wird, wie Gott sammeln wird, Jesaja 11, ab Vers 11, sowohl aus Juda als auch aus den zehn Stämmen. Und sie werden gemeinsam den Messias als Haupt über sich setzen. Und dann heißt es, groß ist der Tag von Israel. Dazu mehr in einer halben Stunde.